Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Warum sind wir faul? Warum bewegen wir uns? Und wie können wir damit einen klugen Umgang finden? Mit diesen Fragen setzt man sich auch an der Uni Basel auseinander. Markus Gerber ist Bewegungswissenschaftler. Er hat dazu die aktuellen Forschungsergebnisse zusammengefasst und darüber erzählt er uns auf Uniball. Am Mikrofon Claude Bühler. Guten Tag, Herr Gerber. Ich begrüße Sie. Zunächst mal, was ist Bewegungswissenschaft?
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Bewegungswissenschaft ist ein Teil der Sportwissenschaft. Ich persönlich bin Sportwissenschaftler. Sportwissenschaft setzt sich aus ganz vielen Teildisziplinen zusammen, unter anderem eben der Bewegungs- und Trainingswissenschaft. Dort geht es darum, besser zu verstehen, wie sich Menschen bewegen, wie Bewegungen gesteuert werden. Ansonsten sind die Sportwissenschaften aber eine viel breitere Disziplin, auch die Sportpädagogik, Sportpsychologie, Sportsoziologie, Sportphilosophie, Sportmedizin, Sportwirtschaft gehört im Grunde genommen dazu. Genau, ich selber bin im Bereich der Sportpsychologie beheimatet, genau, und von dem her ist für mich das Thema Motivation natürlich auch ein ganz zentraler Gegenstandsbereich.
Also Sie haben auch Psychologie studiert?
Nein, ich habe nicht Psychologie studiert, ich habe Sportwissenschaften studiert.
Okay.
Genau, und zwar schon seit einiger Zeit. Als ich studiert habe, war das eigentlich noch ein Sportlehrerstudium. Die Sportwissenschaften sind in der Schweiz eine relativ junge Wissenschaft, die im Vergleich zu Deutschland beispielsweise etwa 30, 40 Jahre im Rückstand sind. In Deutschland hat sich die Sportwissenschaft viel schneller entwickelt im Zuge der Olympischen Spiele 1972 in München. Wurden zahlreiche Lehrstühle an Universitäten geschaffen, während eigentlich in der Schweiz die Sportwissenschaften inexistent waren. Es gab eben die Möglichkeit, sich als Sportlehrer ausbilden zu lassen. Das war aber ein vom Bund organisierter Kurs, der zwar an den Universitäten beheimatet war, aber beispielsweise nicht in ein Doktorat münden konnte. Und das hat sich geändert seit Anfangs der 2000er Jahre. Und seit 2008 kann man im Bereich Sportwissenschaft auch promovieren. Von dem her kann man sagen, die Sportwissenschaften haben wirklich aufgeholt in der Schweiz im Vergleich zum Ausland, und im Moment mit unserem Departement an der Universität Basel sind wir schweizweit führend und auch in den internationalen Rankings eigentlich auf Höhe der großen Institutionen in Deutschland.
Wie kam es dazu? Also wer verlangt eigentlich diese Erkenntnisse aus dieser Wissenschaft?
Ja, ich denke, Sport ist ja eine sehr anwendungsbezogene Wissenschaft. Also klar, bis zu einem bestimmten Grad machen wir schon auch Grundlagenforschung, eben beispielsweise in der Bewegungswissenschaft, wenn es darum geht, herauszufinden, wie eine Bewegung gesteuert wird durchs Gehirn. Aber auf der anderen Seite sind bei uns natürlich auch viele gesellschaftlich relevante Fragen im Fokus. Welchen Nutzen beispielsweise der Sport für die Gesellschaft hat, wie er zu einer positiven Entwicklung unserer Jugend beiträgt, welcher ökonomische Nutzen mit dem Sport verbunden ist, etc. etc. Also auf der einen Seite die Politik fragt danach, aber natürlich auch die Public Health. Und auch hier sieht man in der Schweiz ein relativ zartes Pflänzchen. Im Jahr 2000 kam es erstmals vom Bundesrat initiiert zu einem sportpolitischen Konzept, wo man begonnen hat, sich Gedanken zu machen, wie man eigentlich den Sport zugunsten der Gesellschaft besser nutzen könnte.
Und was denken Sie, welche Ausblicke zeigen sich da, auch vielleicht welche Herausforderungen, dass sich der Sport mehr in unsere Gesellschaft im Bewusstsein klar macht, also dass der Sport eine höhere Wichtigkeit erhält?
Also ich denke, in der Schweiz genießt der Sport ein sehr hohes Ansehen. Das heißt, man ist sich bewusst, dass Sport ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist und der quasi querschnittlich andere gesellschaftlichen Teilsysteme bedienen kann, wie beispielsweise das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, wo der Sport eine wichtige Funktion hat. Und die Politik, die weiß das und unterstützt das. Die Frage ist halt immer, wie sehr man bereit ist, Ressourcen zu investieren. Im Moment haben wir gerade die Diskussion, ob man die Gelder von Jugend und Sport kürzen sollte. Das führt zu, ja, sage ich, großem Protest, weil man eben auch weiß, dass gerade diese Gelder und die Unterstützung des Jugendsports sehr, sehr wichtig ist und dass man hier eigentlich am falschen Ort spart.
Ihre Aussage dazu aus wissenschaftlicher Sicht, was droht?
Ja, im Grunde genommen geht es wirklich darum, schon früh anzusetzen, zu schauen, dass gute Rahmenbedingungen vorhanden sind für die Vereine, um eben solide Arbeit zu leisten, um zu schauen, dass Menschen früh Freude haben an Bewegung und Sport und dann auch als Erwachsene weiterhin körperlich aktiv sind.
Jetzt zu Ihren aktuellen Ergebnissen. Also da geht es ja auch um die Bereitstellung der Ressourcen. Warum sind wir faul?
Ja, genau. Ich meine, man muss sagen, grundsätzlich, das ist natürlich ein bisschen plakativ, dass wir faul sind, weil das stimmt ja an und für sich nicht. Aha. Weil die Schweizer sind eigentlich relativ aktiv, wenn man vergleicht mit anderen europäischen Gesellschaften. Da haben wir eigentlich sogar die Spitzenreiterposition. Immer zusammen mit unseren nördlichen, nicht Nachbarn, aber nördlichen Ländern, Skandinavien, Schweden, Finnland, Norwegen, aber auch in Deutschland bewegt man sich relativ viel, etwas weniger in südlichen Ländern oder in östlichen Regionen Europas. Und von dem her, eben, wir sind eigentlich nicht faul, sondern wir sind aktiv. Man sieht auch auf Bevölkerungsebene, zeigt sich, dass sich etwa 75% der Schweizer eigentlich ausreichend bewegen aus gesundheitsbezogener Sicht, aber immer noch 25% der Gesellschaft halt unzureichend aktiv oder gänzlich inaktiv sind. Und das ist sehr schade, weil wir auch wissen, dass im Grunde genommen gerade diejenigen Personen inaktiv sind, oftmals denen körperliche Aktivität eigentlich am meisten nützen würde. Aus gesundheitsbezogener Sicht beispielsweise Personen mit Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen.
Also Herz.
Herz-Kreislauf, genau, oder auch mit psychischen Problemen wie beispielsweise Depressionen. Genau, und ich denke, dort wäre es wichtig, dass man Bewegung und Sport nutzt zur Prävention, aber dann auch zu therapeutischen Zwecken.
Was nützt Sport bei Depressionen?
Dort ist eigentlich sehr klar, dass auf der einen Seite Bewegung und Sport präventiv wirken. Das heißt, wer sich mehr bewegt, läuft ein geringeres Risiko, eine solche Störung zu entwickeln. Mhm. Auf der anderen Seite weiß man auch, dass Personen, die bereits an einer Depression leiden, profitieren, wenn sie einen körperlich aktiven Lebensstil annehmen, dass auf der einen Seite ihre Symptombelastung abnimmt, das heißt, sie fühlen sich nachher weniger depressiv, haben wieder mehr Lebensqualität und auf der anderen Seite steigt auch ihr Fitnesslevel an und entsprechend verringert sich ihr Risiko, eben später dann auch eine kardiovaskuläre Erkrankung zu erleiden.
Nochmal zurück zur Motivation. Warum sind wir, wenn wir faul sind, eben faul? Also was? Wie definiert sich überhaupt Faulheit wissenschaftlich?
Ja, genau. Ich finde eben das Wort faul sein, das tönt ein bisschen negativ. Im wissenschaftlichen Sinne würde ich eher sagen, es gibt Personen, die sind körperlich inaktiv oder unzureichend körperlich aktiv und gemäß der Weltgesundheitsorganisation gibt es hier eigentlich eine klare Grenze, wie aktiv man sein sollte. Das sind 150 Minuten mit moderat intensiver Aktivität pro Woche. Also moderat heißt, dass man sich bewegt und ein bisschen außer Atem kommt. Noch nicht in Schwitzen, das wäre dann kräftige körperliche Aktivität. Wenn man intensiv sich betätigt, dann würden auch 75 Minuten pro Woche reichen. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Das entspricht im Grunde genommen einem Spaziergang von etwa 30 Minuten pro Tag. Und ich denke, das ist ein Aktivitätsniveau, das ist für jedermann und jede Frau erreichbar.
Aber trotzdem, wir alle kennen diese Schwelle, irgendwie nicht dran gehen zu wollen. Warum hat die Evolution sowas eingebaut, so ein Hemmnis? Weil eigentlich ist es ja existenzbedrohend, wenn wir uns nicht bewegen.
Bis zu einem bestimmten Grad, ja. Und ich denke, da muss man weit zurückgehen in der Evolution, um auch zu verstehen, wie sich eigentlich die Menschheit entwickelt hat, oder? Und dort ist es so, dass sich in der Vergangenheit bestimmte Eigenschaften, sogenannte Traits, bei verschiedenen Spezies herausgebildet haben, die uns einen Vorteil verschaffen fürs Überleben. Und dort ist es natürlich so, dass beispielsweise die körperliche Aktivität auch einen Vorteil hat für unser Überleben. Wenn ich kräftig bin, wenn ich aktiv bin, dann habe ich auf der einen Seite als Mann einen Vorteil im Vergleich zu anderen, um mich erfolgreich zu paaren, weil ich bin attraktiv. Auf der anderen Seite auch als Frau hat das einen Vorteil, weil der Erfolg auf eine erfolgreiche Schwangerschaft einfach besser ist. Und auf der anderen Seite, in diesem Zeitalter war es im Prinzip absolut notwendig, dass ich mich bewege, um ausreichend Nahrung zu erhalten. Ja. Es war nicht wie heute, wo an jeder Ecke ein Supermarkt steht und ich für relativ wenig Geld eigentlich sehr schnell viel Kalorien einkaufen kann, die mich versorgen, sondern im Grunde genommen jede Kalorie musste gesammelt, gejagt werden. Ja. Und von dem her ist klar, die Evolution hat uns mit einem Mechanismus versehen, wo moderate körperliche Aktivität eigentlich etwas Positives bedeutet. Das heißt, Bewegung gleich Nahrung. Und das hat sich bei uns schon auch eingeprägt, genau. Ja, ja. Und von dem her, tief in unserem Hirn ist das drin. Körperliche Aktivität ist grundsätzlich positiv. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Jetzt gibt's natürlich auch die andere Seite der Medaille. Wenn wir beispielsweise schauen, wie sich Löwen verhalten in der freien Natur, die laufen auch nicht den ganzen Tag rum und jagen, sondern die schlafen eigentlich einen großen Teil des Tages. Und wenn sie hungrig sind und Nahrung brauchen, dann rauft man sich zusammen und man jagt. Und wenn man gegessen hat, dann verhält man sich wieder ruhig. Von dem her, diese Tendenz, eben Energie zu sparen, wenn wir sie nicht brauchen, die ist genauso in uns drin wie eben, diese Überzeugung, dass im Grunde genommen körperliche Aktivität etwas Positives ist, wenn man sie moderat betreibt. Und weshalb moderate körperliche Aktivität, das möchte ich auch noch kurz ergänzen, früher als man gejagt hat und noch keine, sagen wir, ausgeklügelten Waffen zur Verfügung hatte, dann hat man vor allem Hetzjagd betrieben. Das heißt, man hat sich zusammengetan, man ist einem Tier gefolgt, bis es nicht mehr konnte. Aufgrund unserer Thermoregulation haben wir einen bestimmten Vorteil. Das heißt, wir sind besser in der Lage, eben Wärme und Hitze abzuarbeiten. Ein Hund beispielsweise, wenn er sich lange bewegt, der kommt irgendwann an den Anschlag. Der hechelt, oder? Der spitzt nicht und irgendwann ist fertig. Und dann kann der Mensch zuschlagen und die Beute erlegen. Und man weiß, früher solche Hetzjagden, die haben wirklich sehr lange gedauert. Man musste 20 Kilometer zurücklegen, bis das Tier letzten Endes endlich erlegt war. Und von dem her eben diese Präferenz für moderate Aktivität, nicht für kräftige, wo man die ganze Zeit schnell rumrennt, sondern eben langsam, kontinuierlich, bis man am Schluss die Beute erlegen kann. Das hat sich eingeprägt bei uns.
Mhm. Also, wenn ich das recht verstanden habe, unser Organismus braucht auch Ruhepunkte, um wieder Energie aufladen zu können, um wieder aktiv zu werden, auch um in einem langfristigen oder mittelfristigen Sinne Kraft zu haben.
Das ist genau so und einfach auch, um nicht zu viel Energie zu verausgaben. Man sieht das auch bei der motorischen Entwicklung. Der Mensch tendiert automatisch dazu, die Bewegungen so zu gestalten, dass sie einigermaßen ökonomisch sind. Mhm. Wenn man schaut, wie sie beim Gehen ihre Arme einsetzen, sie machen nicht unnötige Armbewegungen, wie wenn sie joggen, sondern sie versuchen, das möglichst energiesparend eigentlich zu machen.
Okay, jetzt leben wir in Zeiten von Sofa, von Bildschirmen, vom Handy, vom Fernsehen und so weiter. Und da stehen wir dann halt vor der Entscheidung, abends gehe ich nochmal dran oder finde ich, ja, jetzt mache ich mal einen ruhigeren Abend. Also wie überwinden wir den Schweinehund, die Faulheit? Wie gehen wir da dran, auch dann, wenn wir jetzt eben keine Nahrungssuche betreiben müssen?
Ja, genau. Also das ist wirklich, wie Sie es richtig sagen, eigentlich die soziale Evolution hat unsere biologische Evolution überholt, quasi rechts auf der Überholspur. Und entsprechend sagt man auch, es ist ein Mismatch heute, oder? Mhm. Wir sind nicht so geartet für diese Lebensbedingungen. Das bereitet eben vielen Menschen Probleme. Das heißt eben, diese Tendenz, Energie sparen zu wollen, die ist in uns drin. Und jetzt treffen wir auf einmal auf Lebensumstände, die das eigentlich noch begünstigen. Ich meine, es ist tatsächlich so, ich kann überleben, ohne mich bewegen zu müssen. Ja. Heutzutage beispielsweise mit diesen Rollern, ja. Oder? Das ist auch ein Mittel, wo man sich im Stadtverkehr relativ einfach vorwärts bewegen kann, ohne dass man sich überhaupt bewegen musste. Das gab es früher noch nicht. Ja. Also von dem her, die Lebensverhältnisse sind nochmals inaktiver geworden. Und von dem her, ja, das bereitet vielen Menschen Mühe, weil es ist einfacher, sich am Abend vor den Fernseher zu legen, als sich aufzuraffen und nochmals körperlich aktiv zu sein. Ja. Sich überwinden zu müssen, sich kontrollieren, sich selber zu kontrollieren, die Energie aufzubringen, aktiv zu sein, das verlangt uns auch einiges ab. Das verlangt Selbstkontrollenergie. Und diese Selbstkontrollenergie, die ist bei uns nicht unbeschränkt vorhanden, sondern das ist quasi wie ein Pool, wie ein Stausee, wo viel Wasser drin ist. Und wenn ich mich zum Beispiel den ganzen Tag ärgere über etwas, über meine Kollegen oder sehr ausgelastet bin durch die Arbeit, dann nimmt diese Energie ab in diesem Reservoir bis am Feierabend. Und wenn ich am Abend heimkomme und jetzt mich nochmals aufreichen muss, kann es einfach sein, dass dieser Pool leer ist und ich entsprechend dann mich eher einer inaktiven Aktivität hergebe, die weniger Selbstkontrolle braucht.
Woraus besteht dieser Pool? Also ich denke, Konzentration ist ein Teil, Woraus besteht das?
Ja, im Grunde genommen diese ganzen psychosozialen Belastungen, klar, physische Belastungen, die gehören auch dazu, aber unser Alltag, wie wir es besprochen haben, ist eigentlich physisch wenig fordernd. Und außer Sie sind Spitzensportler, dann kann es natürlich sein, dass Sie am Abend auch körperlich ausgelastet sind. Oder wenn Sie auf dem Bau arbeiten oder einen Beruf haben, wo sie viel stehen. Aber für den normalen, sagen wir Schweizer, mit einem Büro, mit einem Büroberuf sind es eher diese psychosozialen Belastungen. Das heißt, man hat viel Arbeit, man hat es mit anderen Menschen zu tun, die vielleicht nicht immer ganz einfach sind. Dann kann es aber auch Rollenvielfalt sein im Job. Oder Rollenunklarheit, dass nicht klar ist, wer für was zuständig ist, etc., etc. Dass man überwacht wird, starkes Controlling, genau, mangelnde Wertschätzung, da gehört ganz viel dazu, dass uns eben einiges abverlangt, dass uns Emotionsregulationskompetenzen abverlangt. Wir können ja bei der Arbeit nicht ausflippen, wir müssen irgendwie uns zusammenreißen.
Aha.
Oder? Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass eben diese Selbstkontrollkapazität abnimmt im Verlaufe des Tages.
Und ich nehme an, dass man diesen Pool, dass man damit arbeiten kann. Also, dass das nicht eine statische Größe ist. Trifft das zu? Und wie kann ich diesen Pool vergrößern?
Genau, also das ist natürlich so, auch während dem Arbeitstag des öfteren Ruhepausen, Pausen einlegen, das können bewegte Pausen sein. Das ist witzig, dass eben körperliche Aktivität hilft, diesen Pool wieder aufzufüllen. Da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass das tatsächlich so ist, dass wenn man sich 15, 20 Minuten bewegt hat, dass man sich nachher wieder vitaler fühlt, wieder aktivierter. Genau, und auch besser imstande, mit Stresssituationen umzugehen. Auf der anderen Seite, wenn es dann tatsächlich darum geht, dass man sagt, ich möchte körperlich aktiv sein am Abend, da muss man sich natürlich überlegen, wie man die Rahmenbedingungen gestalten kann, um eben auch mit dem eigenen inneren Schweinehund erfolgreich umzugehen.
Was heißt das konkret?
Also ich denke, da könnte man beispielsweise darauf achten, dass man seine Aktivität plant, dass man festlegt, wann man genau was macht, dass man das entsprechend auch in der Agenda vermerkt. Wenn das nicht ausreicht, dass man vielleicht darauf achtet, wo man sich bewegen möchte. Nicht zu weit weg, damit jetzt der Arbeitsweg oder der Anfahrtsweg zum Trainingscenter nicht als Hinderungsgrund noch in den Weg kommt oder dass man die Kleider bereits bereitgestellt hat, Tasche bereits gepackt oder ansonsten, dass man sich überlegt, dass man vielleicht andere Personen mit einbezieht, etwas abmacht, weil dann eine Bewegungssession auch verbindlicher ist.
Also ich soll mir eigentlich so, wie wenn jemand aufhören will, rauchen, soll man sich so Dispo-Punkte setzen, die einem eigentlich so auf die Zielgerade bringen, abends gehe ich trainieren, gehe ich Tennis spielen oder joggen oder whatever.
Das ist sicherlich hilfreich, genau. Man spricht hier von sogenannten Implementierungsintentionen. Das heißt, man kann das auch als Mini-Pläne bezeichnen. Das heißt, man hat ganz genau konkret festgelegt, wann ich was, mit wem, in welcher Intensität, wo mache. Und solche Minipläne, die sind einfach sehr hilfreich, weil sie auch die kognitive Steuerung, eben diese Selbstregulation entlasten. Ich muss mir nicht jeden Abend dann die Frage stellen, soll ich oder soll ich nicht, sondern ich weiß, es ist Montagabend, ich habe mein Training geplant mit Person XY und da gibt es wenig Ausflüchte.
Für Sie, ja. Was tun Sie?
Ja, ich persönlich bin im Moment viel am Radfahren.
Mhm.
Wie viel? Ich wohne im Aargau, in Walbach. Das sind 27 Kilometer bis zu meinem Arbeitsplatz. Ich fahre eigentlich jeden Tag. aber ich habe ein E-Bike, das muss ich sagen, das begünstigt das Ganze ein bisschen, weil ansonsten wäre ich einfach zu lange unterwegs. Bei mir dauert ein Arbeitsweg etwa 50 Minuten. Das passt eben gerade so, weil mit dem ÖV hätte ich auch nicht viel weniger lange. Klar, mit dem ÖV könnte ich im Zug noch arbeiten, den einen oder anderen Text schreiben, aber da habe ich einfach entschieden, das gönne ich mir jetzt. Ja, und das ist natürlich schon so, diese Kosten-Nutzen-Überlegungen, die fließen auch immer rein, wenn es ums Bewegungsverhalten geht. Wenn ich jetzt noch weiter weg wohnen würde, dann würde wahrscheinlich die Kosten-Nutzen-Bilanz nicht mehr aufgehen. Genau. Aber wie gesagt, das ist ein schönes Beispiel, wie man eigentlich körperliche Aktivität in den Alltag einbauen kann. Diese soll ich oder soll ich nicht Frage, die stellt sich für mich nicht mehr. Ich weiß, jeden Morgen Fahrrad steht bereit und ich mache das.
Und das Fahrrad ist das Einzige?
Ja, ich spiele auch noch Tennis. Genau, das war mein Sport, den ich schon als Jugendlicher gemacht habe, aber mittlerweile nicht mehr so ambitioniert. Ich hatte zwischendurch eben auch dann Probleme mit meinem Knie, beide Knie operiert. Das war sicherlich nicht günstig. Da musste ich zwischendurch dann auch einige Jahre pausieren. Und das war mitunter ein Grund, weshalb ich gesagt habe, ich muss was machen, ich muss mit dem Radfahren beginnen. Das hat mir danach geholfen, wieder Muskulatur aufzubauen. Und jetzt nach rund 10 Jahren nach der Operation bin ich eigentlich in der Lage, wieder schmerzfrei Tennis zu spielen.
Also Sie sind eine Sportskanone. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage eines übergewichtigen Menschen, der bislang eigentlich ja seit dem Schulsport nichts mehr gemacht hat. Wie soll dieser Mensch wieder in die Gänge kommen?
Ja, das ist gar nicht so einfach, wie Sie es richtig sagen, oder? Dass diese Person eben keinen Sport mehr gemacht hat oder sich wenig bewegt hat, das hat wahrscheinlich einen bestimmten Grund. Mhm. Und wahrscheinlich liegt das daran, dass diese Person in der Vergangenheit regelmäßig, konstant negative Erfahrungen gemacht hat mit Bewegung. Und das hat sich auch ins Denken, ins Gehirn dieser Person eingeprägt. Im Grunde genommen ist das, jede Erfahrung, die wir machen, wird bei uns abgespeichert, ganz tief im Gehirn, und das wirkt am Schluss quasi wie ein Automatismus. Wenn man einen Hinweis sieht in der Natur, dann werden automatisch Prozesse in unserem Gehirn in Gang gesetzt, die verursachen, dass wir uns entweder hingezogen fühlen zu einer körperlichen Aktivität oder dass sich sofort eine Abwehrreaktion in Gang setzt.
Moment, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Also wenn Personen sich wenig Bewegung gönnen, dann würden Sie sagen, zur Mehrheit laufen da psychologische Programme ab, die die Person dazu gebracht haben, eben sich von Bewegung fernzuhalten.
Genau, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, weil heutzutage weiß eigentlich jeder und jede, dass körperliche Aktivität gesund ist. Und trotzdem gelingt es, wie ich es gesagt habe, 25% der Personen nicht, sich ausreichend zu bewegen. Und das ist ja eigentlich ein Paradox. Mhm. Und von dem her, das zeigt auch, unser Verhalten wird eben nicht nur von kognitiven Prozessen gesteuert, sondern auch von unterbewussten, automatischen Prozessen. Und ja, da weiß man eben, unser Verhalten wird von diesen zwei Systemen gesteuert, und diese beiden Systeme, die laufen nicht immer parallel. Das heißt, das automatische System kann dem kognitiven, dem bewussten System entgegenwirken. Das heißt, auch wenn eine Person plant und diese Mini-Pläne macht, kann es trotzdem eben sein, dass mein Unterbewusstsein, mein Bauchgefühl so negativ geprägt ist, dass das diese planerischen Tätigkeiten überlagert.
Wenn ich von sowas betroffen bin, was soll ich tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Aus der Vergangenheit kennen wir sehr viele Fallbeispiele von Leuten, die als Kind im Sportunterricht manchmal negative Erfahrungen gemacht haben, denen es aber trotzdem gelungen ist, im Erwachsenenalter einen körperlich aktiven Lebensstil zu entwickeln. Und das ist eigentlich positiv. Das heißt, wir sind nicht völlig ausgeliefert, unserem familiären Umfeld, unserem schulischen Umfeld, sondern wir können letzten Endes auch umdenken, wir können unser Verhalten auch ändern. Aber ich denke, was all diese Personen gemacht haben, das ist an irgendeiner Stelle eine positive Erfahrung. Die haben gemerkt, wenn ich Bewegung mache, die meiner Veranlagung entspricht, wo die Rahmenbedingungen stimmen, wo ich finde, die Aktivität, die macht mir einigermaßen Spaß, dort kann ich nette Leute treffen, das ist positiv, das ist für mich sinnstiftend, das gibt mir etwas für mein Leben, dass sie eben dann gemerkt haben, okay, Bewegung ist ja eigentlich etwas Tolles. Und da muss man irgendwo den Einstieg finden, für sich selber eine persönlich passende Bewegungsaktivität finden, dort ansetzen. Dann glaube ich persönlich, es gibt nicht den Bewegungsmuffel. Heute ist die Bewegungs- und Sportlandschaft so vielfältig. Es gibt so viele Aktivitäten, so viele verschiedene Rahmenbedingungen, dass es möglich sein sollte, dass jede Person etwas findet, das ihr Spaß macht und das ihr etwas gibt fürs Leben.
Es gibt an der Uni ein Zentrum für Bewegung. Und also, wie ich das gelesen habe, das hat mich mal überrascht, weil ich davon überhaupt nichts gewusst habe. Und da können Leute offenbar Beratung abholen. Was machen Sie mit Menschen, die da hinkommen? Und welche Leute melden sich überhaupt bei Ihnen?
Ja, genau. Sie sprechen vom Zentrum für Bewegungsberatung. Das ist wirklich ein neues Angebot von der Uni für die allgemeine Bevölkerung in der Region. Der Hintergrund war, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht nur für uns, für stille Kämmerchen, für den Elfenbeinturm forschen, sondern wir möchten diese Erkenntnisse auch praktisch umsetzen, etwas zurückgeben, quasi translationale Forschung machen. Und in dieses Zentrum für Bewegungsberatung fließen eigentlich all die Erkenntnisse ein, die wir in unserer Forschung gemacht haben oder auch Erkenntnisse von anderen Forschern versuchen wir dort zu berücksichtigen. So, dass Personen, die eben das Gefühl haben, sie haben Beratungsbedarf, bei uns eine Anlaufstelle haben, um mal, sagen wir, einen Grundkurs zu machen. Und wir versuchen dort eben so bestimmte planerische Aktivitäten anzugehen.
Gehen wir das Beispiel durch. Ich komme zu Ihnen, 100 Kilo, null Bewegung. Was sagen Sie mir? Was machen Sie mit mir?
Ja, wir fragen Sie zuerst mal, weshalb Sie eigentlich sich für dieses Programm entschieden haben, welche Gesundheitsziele Sie erreichen möchten, inwiefern Sie glauben, dass Bewegung und Sport Sie unterstützen kann beim Erreichen dieses Gesundheitsziels, was für Erfahrungen Sie bereits gemacht haben mit Bewegung und Sport, was Sie glauben, könnte Ihnen gefallen. Und dann prüfen wir, ist das wirklich eine passende Aktivität? Wie könnte man diese Aktivität gut planen, in ihren Alltag einpassen? Das ist so die erste Session, die wir machen. Dann haben die Teilnehmenden Zeit zum Ausprobieren, ob das wirklich passt. Das wird reflektiert. Wir stellen die Frage nach möglichen Bewegungsbarrieren und Möglichkeiten, wie man eben diese Bewegungsbarrieren dann überwinden kann. Das ist im Grunde genommen ein kurzer Kurs, zwei Sessions, ein kurzes persönliches Gespräch mit einem Coach. Wer dort wirklich dann auch Gefallen gefunden hat daran und das Gefühl hat, die Zusammenarbeit mit einem Coach würde ihm gut tun. Der hat die Möglichkeit, dann nachher sich auch selber mit einem Coach in Verbindung zu setzen und sich dort weiter beraten zu lassen. Das ist dann allerdings kein kostenfreies Angebot mehr, sondern genau dort muss man mit der Krankenkasse schauen, ob sie sich an den Kosten beteiligt.
Jetzt muss ich noch auf zwei Hindernisse eingehen. Also, dass wir uns bewegen, da gibt es Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sagen, ja, das hängt von unseren Genen ab. Und dann gibt es weitere Leute, die auch aus der, in der Wissenschaft tätig sind. Und die sagen, ja, das mit dem freien Willen, das ist ja eh eine Illusion. Was halten Sie solchen Argumenten entgegen?
Ja, ich meine, es ist eben schon so, dass es Unterschiede gibt, genetisch, weshalb sich manche Personen viel oder wenig bewegen. Diese Studien, die sind relativ neu, die zeigen, das bewegt sich irgendwo zwischen 30-70%, sagt man. Man weiß aber auch, diese Prozentzahlen, die sind mit Vorsicht zu genießen. Das hängt auch ein bisschen ab von der Methodik, die man anwendet. Inzwischen gibt es auch molekulargenetische Studien, wo man versucht herauszufinden, welche genetischen Varianten denn tatsächlich den Unterschied machen. Dort weiß man, es gibt jetzt nicht das eine Gen, das wirklich allentscheidend ist, sondern es gibt sehr viele Varianten, die eben reinspielen, dass aber die Effekte jeder Einzelvariante sehr klein ist. Also von dem her, man weiß, dass eben das Gene eine Rolle spielen. Wie man aber dieses Wissen nutzt, das ist irgendwie noch sehr, sehr unklar. Und ich denke auch für eine einzelne Person, oftmals sagt man, ja gut, das sind halt die Gene, aber das ist eine Vermutung. Die meisten Personen wissen das ja nicht, die haben keinen Gentest gemacht. Und selbst wenn sie es hätten, eben die Befundlage ist so unklar, dass wirklich sein Verhalten den Genen zuschreiben zu können, für mich als Individuum, das ist, denke ich, nicht möglich. Und von dem her, wie wir es vorher gesagt haben, wir sind unserem Umfeld nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können mitbestimmen. Man weiß beispielsweise auch, dass der genetische Einfluss im Erwachsenenalter zunimmt, was das Bewegungsverhalten anbelangt. Aber das liegt vor allem daran, dass wir uns mehr eine Umgebung eben suchen, die zu unseren Genen passt. Genau. Und das heißt vor allem bei der Kindheit, das Umfeld starker Einfluss, die Eltern, die steuern und später dann eben die Gene. Aber das heißt nicht, dass wir eben diesen Genen ausgeliefert sind, sondern wir können aktiv mitbestimmen mit unseren Entscheidungen.
Also genau. Wir haben einen freien Willen und den können wir einsetzen.
Ja, wir haben einen freien Willen, aber ganz klar, man muss auch sagen, es gibt bestimmte Handlungszwänge. Natürlich unser sozioökonomisches Umfeld beispielsweise.
Und was ist das?
Also wie wohlhabend wir sind, wie viel Geld uns zur Verfügung steht, das kann natürlich unseren Handlungsspielraum einschränken. Kommen wir wieder aufs Thema Depression. Oder man weiß, Personen mit Depressionen haben häufig weniger finanzielle Mittel zur Verfügung als gesunde Personen. Das heißt, wenn wir dort jetzt in unseren Beratungsprogrammen nach Aktivitäten suchen, die in Frage kommen, dann müssen wir auch das Thema Geld im Auge behalten. Wir können nicht sagen, ja, mach doch irgendwie einen fancy Kurs, der viel kostet, sondern da müssen wir ganz Basics, ganz einfache Aktivitäten empfehlen, die relativ kostengünstig sind.
Und die beispielsweise der Waldlauf, der ist dann eine Empfehlung.
Ja, zum Beispiel, oder eben auch Angebote hier in Basel von Gesünder Basel, die relativ kostengünstig sind für die Teilnehmenden.
Ja, also Herr Gerber, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, war hochinteressant. Meine Damen und Herren, das war Unibal. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag mit Bewegung.
Dankeschön.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.